Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.
Heute mit Jürgen Meyer, Leiter der Betriebsstätte Weiden der ILS Oberpfalz Nord, Radiomoderator, freier Redner und Stadtrat der Bürgerliste. Ja, lieber Jürgen, schön, dass du heute bei uns bist und herzlich willkommen im Weiden-Podcast.
Danke für die Einladung.
Ja, du hast ja einen ziemlich ungewöhnlichen Mix an Berufen und Themen. Leitstelle, Radiomoderator, freier Redner, Moderator auf Bühnen. Wenn du dich selbst in einem Satz vorstellen würdest, was würdest du denn sagen? Wer ist Jürgen Meyer?
Wer ist Jürgen Meyer? Ich glaube, ich bin unwahrscheinlich kreativ. Ich bezeichne mich immer als Emotionenverstärker und passend eben zum Stadtrat als Macher.
Ja, aber dein Hauptberuf und dein ist ja Leiter der Betriebsstätte Weiden, der integrierten Leitstelle Oberpfalz Nord. Da sind jetzt viele Begriffe dabei. Mhm. Vielleicht kannst du erst mal erklären, wie da die Konstruktion ist, Oberpfalz Nord, integrierte Leitstelle und Betriebsstätte Weiden, wie das alles zusammenhängt.
Ja, die ILS Oberpfalz Nord ist jetzt ein Verbund aus den beiden Häusern Amberg und Weiden. Wir haben fusioniert als erste bayerische Leitstelle. Wir sind flächengrößte Leitstelle in ganz Bayern. Und ja, wir bauen zusammen jetzt neu in Wernberg am 13. April Spatenstich. Und dann soll die neue Dienststelle im Jahr 28 fertig werden zum Bezug. Und eben aus diesen beiden Dienststellen ist jetzt diese neue integrierte Leitstelle entstanden. Ich bin hier in Weiden der Leiter für die Betriebsstätte und kümmere mich ja um den gesamten Personalaufwand, um die Personalgestellung, um das, was letztendlich anfällt im Tagesgeschehen. Ich bin leider nicht mehr am Telefon, ich bin nicht mehr in der Disposition, manchmal fehlt es. Ich bekomme sozusagen nur den Bürokram ab.
Trotz allem vielleicht auch nochmal integrierte Leitstelle. Die meisten Leute kennen es, verbinden damit was. Aber es ist doch so, was dort genau passiert, wissen wenige, glaube ich. Mhm. Und was sind so eure Aufgaben und was macht deinen Job dann trotzdem so besonders?
Die Aufgaben sind eigentlich ganz klar definiert. Wir kümmern uns um sämtliche Angelegenheiten im Krankentransport, im Rettungsdienst, in der Feuerwehr, im Katastrophenschutz. Also der Notruf 112, der sagt jedem etwas. Die Älteren von uns, du zum Beispiel kennst noch die 19-3x2, der Notruf sozusagen. Und das ist mein Tagesgeschäft. Meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nehmen den Notruf entgegen, disponieren dann die Fahrzeuge, schicken die entsprechenden Rettungsmittel, Rettungswägen, die Notärzte, den Hubschrauber, die Ärzte zu den Einsatzstellen, zu den Unfallstellen hinaus, zu den Haushalten, wo etwas passiert ist, um einfach schnell Hilfe leisten zu können. Und das Besondere an diesem Beruf ist, dass es tagtäglich was ist, was wir nicht wissen, was passiert. Letztendlich jede Situation, jede Schicht ist neu. Passieren so unwahrscheinlich viele absurde Dinge, aber natürlich auch der ganz normale Krankentransport, der Gipswechsel, der Patient, der zur Chemotherapie kommt. Und meine Aufgabe ist, den ganzen Laden ein bisschen zusammenzuhalten und gucken, dass die Qualität passt, dass die Ausbildung passt, ja, dass die Mitarbeitenden sich aber auch bei uns wohlfühlen.
Ja, wohlfühlen, das ist ja durchaus auch herausfordernd, weil es geht ja oft um Notfälle, um Stresssituationen. Wie schafft man es da, um deine Kolleginnen und Kollegen da ruhig zu bleiben und die richtigen Entscheidungen zu treffen?
Also ich glaube schon, dass unsere Mitarbeitenden ein ganz besonderes Charakterfundament haben und werden natürlich auch, bevor sie wirklich eingesetzt werden, unwahrscheinlich gut geschult, aber auch fortlaufend geschult. Wir machen sehr, sehr viele Nachbesprechungen, wenn es vor allem um Kinder oder um junge Menschen geht, die ja verunfallt oder erkrankt sind oder vielleicht auch dann ja zu Tode kommen, dann sprechen wir die Einsätze nach und da gibt es ganz, ganz viele Situationen. Aber wichtig ist, dass wir, wenn wir aus der Tür rausgehen, wenn die Mitarbeiter aus der Tür rausgehen, dass die ins Schloss fällt und all das, was in der Arbeit passiert, nicht mehr nach Hause getragen wird, weil so viel Kummer, so viel Leid, so viel Schmerz, so viel Krankheit erlebt man wirklich nur bei uns in der Einsatzzentrale, natürlich auch im Rettungsdienst oder im Krankenhaus.
Jetzt ist ja das wahrscheinlich ein Berufsbild, was man in der Schule wahrscheinlich nicht gleich auf der ersten Liste hat. Wie bist denn du da überhaupt hingekommen?
Es gab kein Berufsbild bis vor kurzem. Erst seit letztem Jahr, 25 im September, gibt es die Ausbildung zum Disponierenden, zum Leitstellendisponenten mit einer Schule in München. Die ist neu geschaffen worden durchs Kultusministerium und durchs Innenministerium. Da sind wir in Weiden auch maßgeblich beteiligt bei der VBLB, beim Verband Bayerischer Leitstellenbetreiber. Und wir haben sozusagen gemeinsam dieses Berufsbild erschaffen. Und wir werden auch ausbilden künftig. Ich bin über den Rettungsdienst in die ganze Schiene gekommen, Jahre her, also damals mit 19 zum Zivildienst. Warst du auch Zivildienst leisten?
Ja,
wow. Ich glaube, warst du auch in der Pflege, oder?
Altenpflege.
Genau, also ich war im Rettungsdienst und das war so mein erstes Blutlecken, also wenn man das so deutlich sagen kann. Und habe damals noch diese, ich glaube, 18 oder 16 Monate Zivildienst geleistet und bin dann hängen geblieben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte beides verbinden, meinen erlernten Beruf, Kommunikationskaufmann, Bürokaufmann mit dem Rettungsdienst. Und dann ist der Weg eben in die damalige Rettungsleitstelle gegangen.
Ja, und neben dem, wo man sagt, das ist ja schon sehr erfüllend, bist du ja Radiomoderator, beziehungsweise nebenbei muss man ja fast sagen, aber doch immer bei Ramazzurri und bei Radio Galaxy. Wie ist denn das entstanden, dass du erstmal da hingekommen bist?
Galaxy, ich habe jetzt irgendwann mal aufgegeben, ich bin der Jugendsprache nicht mehr so mächtig. Ja.
Oh, und, ist zu cringe.
Das ist mein einziges Wort, das ich beherrsche. Ja. Aber ansonsten, ich bin zu Ramazzurri gekommen, eben um viele Jahre, ich habe mich da glaube ich 6-8 Mal beworben, das ist schon Jahre her. Ich wollte einen Ausgleich finden, ich wollte eine Abwechslung haben, ich wollte mich ein bisschen verändern, aber letztendlich aber das meinen soliden Beruf treu bleiben und habe dann eben mit der Möglichkeit von Ramazzurri den Ausgleich gefunden, dass man einfach mal sagt, man kriegt nur so eine Seelenreinigung von dem ganzen Stress, von den ganzen Belastungen und das passt, ja, das tut gut und macht Spaß.
Und Spaß, das heißt, du bist da jetzt jeden Sonntag.
Früher ist jeden Samstag, ist mittlerweile zu viel geworden durch andere Geschichten, aber mittlerweile, ja, seit die Kollegin Marion Schieder das Amt habe ich übernommen, dem Frühschoppen, und seit sie gegangen ist, 2008, bin ich jeden Sonntag zu hören auf Ramazzurri und mache das Ähnliche wie du, heute bin ich mal auf der anderen Seite, ich quetsche die Fragen raus, ich höre hinein in die Menschen und habe da verschiedene Gäste bei mir zu Gast und moderiere den Frühschoppen.
Ist das immer live?
Immer live, ja, und immer natürlich mit ganz, ganz tollen Gästen.
Wenn du so zurückdenkst, das sind ja fast 20 Jahre, eigentlich schon crazy.
Ja.
Wer war da so ein Highlight als Gast?
Ach, da gibt es ganz, ganz viele Highlights. Also mein Highlight war Marianne Rosenberg, Matthias Reim, Thomas Anders, Monika Gruber war eine meiner ersten Gäste, die damals ganz, ganz aktuell wirklich ihre erste Karriere gestartet hat. Da gibt es Mike Krüger, Jürgen von der Lippe, da gibt es Harry G., da gibt es Jürgen Drews, den sein Dackler zu übrigens dann ins Studio geschissen. Also da gibt es so, so viele verschiedene tolle Gäste. Michaela Schäfer hat mir ihre Brüste gezeigt in der Show.
What?
Ihr Nippel-Tattoo. Also es ist sensationell, was für Menschen da waren und vor allem wie viele unterschiedliche Charaktere. Ja. Und man denkt immer, dass der Gast, der wirklich was geleistet hat, dass der hochnäsig und dass der überheblich ist. Das sind die besten Talker, mit denen kann man sich am besten unterhalten. Und die gerade so ein bisschen so Z-Sternchen sind, die sind am arrogantesten.
Okay. Und bist du dann auch komplett verantwortlich? Musst du dann die auch anfragen und dich drum kümmern, vorbereiten? Weil das Interview führen, das weiß ich ja hier auch, das ist das eine, aber die Vorbereitung auch auf den Menschen, auf die Person, das Organisieren des Ganzen, da steckt ja noch viel mehr dahinter, als nur den morgens da die Stunde des Interviews zu führen.
Das war anfänglich echt schwierig, als Lokalsender, als drittstärkster Lokalsender in ganz Bayern, so diesen Weg hineinzufinden in die Agenturen. Hat ein bisschen gedauert, aber mittlerweile werden wir angefragt. Du, da würde der und der Gast auf der A9 vorbeifahren. Wir kommen da von Leipzig zurück, müssen dann nach Nürnberg oder München. Habt ihr nicht Lust? Das würde ganz kurz passen. Wir könnten es eintakten. Und mittlerweile funktioniert das ganz gut. Aber es ist immer wirklich ein Spagat, dass wir die entsprechenden Gäste natürlich auch bei uns haben. Und und das gelingt Gott sei Dank. Klopf, klopf.
Ja. Und passt. Jetzt ist ja Radio ein Format, wo man ja sagt, eines der ältesten Kommunikationsformate nach der Presse, der Zeitung. Was fasziniert dich so, nach so vielen Jahren immer noch am Mikrofon zu sein?
Mit der Stimme zu spielen, also man kann mit Emotionen arbeiten, man kann mit Musik arbeiten, also schnelle, leichte Musik, Musikbetten. Mich fasziniert, dass wir schnell sind. Da können die Printmedien noch lange nicht mithalten, haben wir es schon letztendlich über den Äther gebracht. Und es ist einfach ein Medium, wo man, wenn es gut gemacht ist, man gut und gerne zuhört. Und das finde ich klasse.
Ja, und wenn man jetzt so diesen beruflichen Lebenslauf anschaut, da ist ja Kommunikation ein roter Faden. War Kommunikation schon immer deine Stärke?
Ja. Ich war schon, glaube ich, mit 16 der Moderator. Ich habe damals schon immer versucht, da in meiner alten Heimat in Erbendorf den ein oder anderen Jugendabend auf die Beine zu stellen. Ich war schon immer Soufflöse bei den Theaterabenden. Okay. Also ich habe schon immer versucht, mit Sprache, mit Kommunikation zu arbeiten. Das hat mir schon immer unwahrscheinlich viel Spaß gemacht.
Ja, mit Sprache arbeiten. Jetzt kommen wir ja zu einer dritten Säule, das dich mittlerweile sehr intensiv prägt und wo du auch in vielen Bereichen bekannt bist. Du bist ja Trau- und Trauerredner.
Ja.
Seit 2017 schon als freier Redner. Wie bist du zu dieser doch besonderen Aufgabe gekommen?
Durch Ramazzuri. Ich hatte Bestattung Bauer bei mir zu Gast und es ging um Allerheiligen, es ging um den Toten Sonntag. Und Martina Fuhrmann und Wolfgang Dobler von Bestattung Bauer haben mich damals angefragt und gesagt, hey Jürgen, du warst doch Redner. Und ich habe gesagt, oh, bitte nicht schon wieder was mit Tod und mit Krankheit und mit Schmerz und Leid. Mhm. Und die beiden haben nicht nachgegeben und gesagt, du bist der ideale Mann, du bist unser Mann. Und hat ein bisschen gedauert, bis sie mich überzeugen konnten und habe dann die Bestatterschule in Münnerstadt besucht. War da 14 Tage auf Lehrgang, habe mir da wirklich alle Möglichkeiten der Bestattungsformen von Erde und Urne und meine größte erste Frage war, fressen einen wirklich die Würmer im Sarg auf? Und dann hieß es immer, nee, man liegt zu tief, da gibt es keine Würmer mehr. Ja, und man hat dann letztendlich so viel gelernt in den 14 Tagen, natürlich alles sprechen und war für mich so ein Grundstein, aber all das andere habe ich mir dann selbst beigebracht. Also mir war schon immer wichtiger, eine Geschichte zu erzählen. Und das habe ich da dort nicht gelernt, sondern ich möchte über den Verstorbenen eine Geschichte erzählen, mal humorvoll, mal auch emotional, wie einfach die Familie tickt. Und das in eine Dreiviertelstunde einzurahmen, dass man am Schluss vom Friedhof geht und sagt, hey, das war eine schöne Leiche.
Eine schöne Leiche, singt ja auch der Hubert Dremel mit seinem Lied, eine schöne Leiche. Wobei er da vor allem das Leichbär, glaube ich, immer im Blick hat. Aber ich glaube, das ist ja schon diesen emotionalsten Moment oft den Menschen erleben, nämlich so eine Trauerfreie. Und du hast ja da schon einen sehr persönlichen Ansatz. Also du gehst sehr intensiv rein ins Leben und du stellst auch, man hat immer gesagt, es wird nie so viel gelogen wie nach der Jagd im Krieg und auf der Leiche. Du versuchst aber schon auch einen ehrlichen Blick auf die Verstorbenen zu werfen, auch mit Ecken und Kanten.
Genau, Ecken und Kanten, humorvoll, mal mit Tiefgang. Wenn ich merke, dass ich da angeschummelt werde von der Familie, dann lasse ich solche Passagen komplett weg. Also ich versuche immer wirklich, dass es eine Lebenschronik ist, die auf 15 Minuten, auf 20 Minuten den die Verstorbene beschreibt, in ihrem Leben, wie sie gelebt hat, was sie gern gegessen hat, was sie gern unternommen hat, wo sie im Urlaub war, was sie in der Jugend oder Kindheit angestellt hat, was für eine Schlawiner das vielleicht er oder sie war. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und dass einfach dann auch ein bisschen so in der Trauergesellschaft da der eine oder andere Schubser zum anderen kommt und sagt, hey, hast du das gewusst? Das habe ich gar nicht gewusst. Hey, was war das einer? Also das ist mir ganz, ganz wichtig, dass man mit einer Information nach Hause geht, wo man sagt, hey, cool, das habe ich echt gar nicht über den und den gewusst. Und da gibt es Situationen, da kann man echt schreien. Es gab mal eine Familie aus dem Weiten Westen, die zu mir gesagt hat, Mensch, mein Mann war so ein guter Witzeerzähler, kannten Sie nicht diesen Witz erzählen? Dann hat mir die Witwe den Witz erzählt und dann sage ich, das kann ich nicht machen. Am Waldfriedhof kann ich den nicht erzählen. Das ist ja rassistisch, unter der Gürtellinie ist also sexistisch, alles dergleichen. Ja. Und ich habe dann lange mit dem Bestatter gesprochen, hey, wollen wir das wirklich? Und so, nee, wenn die Ehefrau sich das wünscht, dann habe ich mir das aufdiktieren lassen und habe diesen Witz wirklich dann in der Kapelle gelesen. Und es war ein Lachen und jeder hat gesagt, geil, genau so war er, das war er. Und das finde ich gut, wenn man dann wirklich sagt, man ist ehrlich einfach. Mhm. Und wichtig auch, dass man einfach auch sagt, wenn er stur war, dann muss man drüber sprechen. Und wenn er eine besondere Eigenart gehabt hat, dann muss man sie erwähnen. Mhm. Weil wenn man darüber, wie du gesagt hast, dann lügt oder darüber hinweggeht, dann sagen die alle, was hat denn der eigentlich erzählt? Das stimmt doch gar nicht. Und das will ich nicht, weil dann bin ich unglaubwürdig.
Ja, und man erlebt ja da dann auch wahrscheinlich in so emotionalen Momenten auch Dinge, wo man gesagt hat, das wäre nicht möglich gewesen. Mhm. Du beschreibst, dass man mal Familien sogar wieder zusammenfinden. Oder
ja,
dass,
was ist denn das her?
Ja, das ja.
Gut recherchiert. Ja.
Also, welche Momente haben dich da besonders bewegt?
Naja, es gibt Familien, da gehe ich raus, da brauche ich dann einen Fahrdienst nach dem Trauergespräch vor Ort, bei dem ersten Kennenlernen, und weil die wirklich feiern oder eine Flasche Rotwein zusammen trinken oder was auch immer dort passiert. Aber es gibt Familien, da merke ich sofort, da passt irgendwas nicht. Ja. Glaube ich auch, weil ich da sehr hoch emotional bin. dann merkst du einfach, du musst zu dem einen Bruder und zum anderen Bruder, beide verstehen sich nicht. Und mir ist es einmal jetzt in dieser Geschichte ja gelungen, wirklich eine komplett zerstrittene Familie am Friedhof selbst zusammenzuführen. Und das berührt mich total. Wenn das gelingt, dass man Menschen, die sich 10 Jahre nicht mehr miteinander unterhalten haben, dann am Friedhof in den Armen liegen und sich drücken und herzen und sagen, jetzt sind wir wieder eins, dann ist das echt toll.
Das ist ein sehr bewegender Moment, glaube ich, und immer wieder. Ich habe dich ja auch schon erleben dürfen und du bringst es wirklich an Punkt. Aber Gott sei Dank, muss man fast sagen, beschäftigst du dich nicht nur mit Tod, sondern auch mit Leben und mit schönen Momenten, denn du bist dann auch zu den Trauerreden gekommen.
Ja, davon ist Josef Heining von dem Gasthaus Heining, Hotel Heining Schuld, der hat mich in Schirmitz erlebt bei einer Trauerfeier und hat gesagt, hey Jürgen, du redest zu schön, du kannst es auch für uns als Hochzeitsredner machen. Und dann habe ich gedacht, oh, eigentlich reicht mir die Zeit nicht, deshalb habe ich dann fix, ich mache nicht mehr wie 6 bis 8 Hochzeiten pro Jahr, das ist mir wirklich extrem wichtig, weil ich die Qualität erhalten möchte und möchte es nicht von der Konfektionsstange heraus runterlesen. Aber das macht mittlerweile Spaß, eine komplett andere Schiene, Zeitaufwand deutlich höher, 20, 25 Stunden, die du investieren musst mit Vorgesprächen, mit der Skizzierung des Brautpaares, mit den ganzen Ritualen, die eingebaut werden und. Also das ist schon eine tolle Geschichte und wir liefern auch das Gesamtpaket dazu. Mein Mann, der Max und ich, wir machen die Sparkler, Feuerwerk, wir machen die Seifenblasenmaschinen, die Konfetti-Röhrchen. Also wir schießen letztendlich mal ein Feuerwerk ab, aber das ist echt eine tolle Sache. Wenn das Brautpaar passt, und das ist mir wichtig, wir treffen uns einmal, zweimal im Vorfeld und dann muss die Chemie passen. Wenn ich merke, das ist eine Brautzilla, dann tue ich mir das echt nicht an. Also es soll nicht arrogant klingen, aber es muss die Chemie passen, weil für mich ist es eine emotionale Arbeit und fürs Brautpaar soll es der schönste Tag des Lebens sein. Und wenn dann die Chemie nicht passt, dann ist das nicht gut.
Und du hast ja schon erwähnt, jetzt mit deinem Partner Max betreibt ihr ja dann dieses Reden, die bewegen. Wie ist da die Rollenverteilung?
Ich bin der Redner und der Max ist der Techniker.
Okay, Techniker. Und der Organisator im Hintergrund, machst das dann du
eher beides oder beides? Beides zusammen. Jeder, der was zu tun hat, der macht's.
Dann, wenn wir das jetzt so anfasst, Leitstellen reden, das sind ja alles, du begleitest Menschen immer in emotionalen Momenten ihres Lebens. Was macht denn das mit dir?
Also ich brauche alle 6, 8 Wochen so einen Tag für mich, wo ich abschalte, wo ich mal kurz durchatme, wo wir sagen, hey, nach der Show am Sonntag fahren wir dann in die Sauna, schalten mal kurz weg oder einfach mal 2 Tage vielleicht irgendwo in die Berge fahren zum Bergwandern. Und haben wir letztes Jahr dann so gemacht, zum ersten Mal, wo wir auf einer Berghütte auf 2000 Meter mit Plumpsklo, keinem Strom und keinem fließend Wasser. Das war, macht was in dir. Das war eine tolle Erfahrung, nie wieder.
Ja, okay.
Aber also um eine Seelenreinigung für mich zu betreiben, braucht es eben alles 6 bis 8 Wochen, wirklich einen Tag, wo man einfach mal komplett abschalten kann. Wenn wir das nicht tun, dann merken wir, dass wir ein bisschen ausgesaugt sind.
Ja. Mhm. Ist, glaube ich, eine Lebensempfehlung für alle Menschen, sich regelmäßig auch mal zu erden, rauszunehmen
und
zu erden. Ja, wollen wir einen Schwenk machen Richtung Weiden?
Ja.
Du bist ja kein Weidner im Ursinn. Die Weidner sind einmal sehr kritisch, das weiß ich selbst, bis man wirklich ein Weidner ist. Du bist in Erbendorf geboren und bist so vor 20 Jahren etwa nach Weiden zugezogen.
Ja.
Wann ist denn aus dem Zugezogenen ein echter Wahlweidner geboren?
Oh, das ging eigentlich relativ schnell, weil eben durch die Bindung, durch die örtliche Bindung und durch meine Aufgabe in Weiden als Leiter der Dienststelle, bin ich in so viele Organisationen sofort hineingekommen, wo ich gemerkt habe, Mensch, die nehmen dich auf. Ja? Mhm. Also das sind nicht die Großstädter, sondern das sind wirklich Menschen mit ganz viel Herz, einem großen Herz. Ich habe es vielleicht so nach 6, 7 Jahren sofort gemerkt, hey, ich bin einer von ihnen. Mich hat da nie einer gefragt, hey, wie kommst du her? Bist du vom Westen? Bist du vom Osten? Habe ich nie jemand gefragt.
Ja, und wenn man jetzt sagt, ja, der ist ja eigentlich schon ziemlich ausgefüllt mit Tätigkeiten, aber trotz allem kommt dann doch das neben dem Beruflichen doch noch das Ehrenamtliche und Politische dazu. Du bist Stadtrat der Bürgerliste. Mhm. Seit wann bist du jetzt dabei?
Seit der letzten Periode, 2020.
Seit 2020. Woher kommt denn dieser Wunsch jetzt noch zusätzlich da Verantwortung zu übernehmen?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, war es eine ganz spontane Geschichte. Ich habe die Eröffnung des NOC moderiert und bin dann von einem Kollegen angesprochen worden, wir brauchen jemanden auf der Liste. Und ich sage, naja, dann schreibe ich halt drauf und habe wirklich nie so dieses politische Interesse gehabt. Und bin dann Innenstadtrat gewählt worden. Und das hat dann eine Zeit lang gedauert, bin ich ganz ehrlich, so ein knappes Jahr, wo ich dann gemerkt habe, hey, das ist echt cool, du kannst was bewegen. Ja? Mhm. Und das war dann so der Schlüssel dafür zu sagen, nein, das ist genau der richtige Weg. Du bist dafür gemacht, du kannst was bewegen, eben durch das, dass ich gerne auch zwischen den Zeilen lese. Mhm. Und dann ist vor 5 Jahren wirklich die Lust entstanden, wir müssen mehr aus dieser Stadt machen, mhm, und wir können mehr. Und du weißt es selbst, Weiden kann mehr, ja, und daran müssen wir arbeiten.
Ja, und das ist ja total spannend. Dieser Weg hat dich ja bis zum Oberbürgermeisterkandidaten geführt. Aber ich möchte ein Thema herausgreifen, weil es so viele Dinge zusammenführt. Du hast dich auch wahnsinnig engagiert in dem Bereich Friedhofswesen. Mhm. Weil man ja immer denkt draußen, der Friedhof, da wird halt beerdigt, aber dass da wahnsinnig viel Bürokratie, Kosten, Geld und so weiter drumherum hängt, dass man da viel noch tun kann, auch für, ja, Weiden. Das muss erst mal so deutlich werden. Und da hast du ja richtig eingebracht
danach. Ja, auch weiterhin. Also ich gebe da auch, ich höre da auch nicht auf zu kämpfen, denn für mich ist es unverständlich, dass es katholische und evangelische Zeiten gibt. Für mich ist es unverständlich, dass wir am Freitagnachmittag immer noch keine Beisetzung in Weiden haben, dass wir die Stühle in unseren Friedhöfen nicht rutschen dürfen und einmal eine alte Aufbahrung machen können. Das ist für mich unverständlich. Das ist für mich Bürokratie vom Feinsten. Wir müssen moderner werden. Wir brauchen ein Friedhofscafé in großen Städten. Fürth, Erlangen, Regensburg funktioniert das. Wir hinken immer hinten an und ich glaube, wir könnten da auch deutlich mehr Gas geben.
Und vielleicht noch mal ein kleiner Schwenk zu einer anderen ehrenamtlichen Tätigkeit. Uns wird ja im Stadtrat manchmal, wenn wir unterwegs sind, draußen die Bürgerinnen, wenn auf uns zukommen, werden uns die Leviten gelesen. Du hast aber, ja, du hast aber eine Rolle, wo du das wieder ausgleichen kannst. Du machst ja seit 30 Jahren, bist du als Bischof Nikolaus unterwegs.
Wichtiges Bischof, ja, mit Mitra und Bischofstab.
Ja, am 5. 6. Dezember
jetzt. Nicht nur da, sondern es geht ja schon am Wochenende vorher los.
Wir hatten hier schon mal einen Nikolaus, den Erdelpeter, der, ja, das ja schon auch
Mitarbeiter bei mir.
Der ist Mitarbeiter.
Gerhard, gedenkwürdiger Mitarbeiter.
Das heißt, jetzt musst du das mal erzählen. Wie wird man Nikolaus?
Auch eine ganz, ganz lustige Geschichte. Ich war im Otto-Shop in Erbendorf und da kam eine Kundin herein. Ich war auch Kunde. Und dann sagte diese Kundin zu der Verkäuferin, oh Mensch, Frau Linkel, wissen Sie nicht, der Nikolaus. Und dann sagte diese Frau Linkel einfach so zu mir, oh, da steht er. Und das war die Geburt des Bischof Nikolaus Jürgen Mayer. Mhm. Und ich konnte aus der Nummer raus und nicht mehr raus. Und dann haben wir eine Hauruck-Aktion, damals noch mit Schneiderei und dergleichen, ein Kostüm gezaubert, das wir dann im Laufe der Jahre mehrfach verändert haben und haben jetzt mittlerweile ein Original-Bischofskostüm. Also mit allem drum und dran, hat auch ganz gut und viel Geld gekostet. Ja, und seitdem gehe ich seit 30 Jahren als Bischof Nikolaus mit einem Knecht Ruprecht, der ähnlich aussieht wie ein Rübezahl, dann von Haus zu Haus, von Vereine zu Organisationen. Also die sind natürlich deutlich lustiger als das Spiel zu Hause bei den Kindern. Ja. Und tu da Gutes.
Also man kann dich auch klassisch, du bist auch in den Familien zu Hause, man kann dich ganz klassisch dann auch buchen.
Genau, richtig. Ja. Tue ich immer noch in meiner alten Heimat. Ja. Weiden braucht es nicht. Wenn der Erdelpeter mal vielleicht dann sagt, und ich hänge jetzt meine Mitra an den Nagel, dann vielleicht springe ich für ihn ein. Aber ich möchte jetzt ja hier nicht wildern in Weiden, weil das gute und viele traditionelle Nikoläuse hier gibt. Aber ich war dieses Jahr einmal in Weiden unterwegs, und zwar bei der Krebsgruppe, Krebsnachsorgegruppe. Und das war ein ganz emotionaler Auftritt.
Also auch hier nochmal viel Engagement neben den vielen Tätigkeiten, die du sowieso schon hast. Vielleicht, um das zusammenzufassen, auch über das ehrenamtliche Engagement, da lebt ja auch so eine Stadt. Was macht denn für dich Weiden oder so eine Stadt wie Weiden lebenswert?
Naja, da sind wir mal wieder bei der Altstadt. Ja. Also dieses italienische Flair im Sommer mit den Sonnenuntergängen, mit dem Klima in der Altstadt, das ist unbezahlbar. Und an dem müssen wir festhalten. Und da, glaube ich, sind wir alle auf einem guten Weg. Was mir noch gefällt, sind die Auen und sind die Natur um Weiden herum. Wir gehen alle vielleicht nur 1-2 Kilometer aus Weiden hinaus und sitzen im Grünen. Und diese Kombination zwischen Stadtleben und zwischen Natur, das macht Weiden so lebenswert. Und natürlich die Menschen, definitiv. Ja. Du kannst durchs untere Tor hineingehen und da kommt dir jemand entgegen und der grüßt dich, obwohl du ihn vielleicht gar nicht kennst.
Mhm. Also am Schluss sind es wie immer die Menschen, die wir mit Sprache verbinden, und du verbindest mit Sprache im Beruf, in beiden Berufen oder in allen, wo du tätig bist, aber ehrenamtlich die Menschen. Willst du was bewegen, was voranbringen und dabei auch noch die Stadt weiterentwickeln? Ja, da könnte man noch viel tiefer und viel mehr erzählen, aber tatsächlich kommen wir schon langsam wieder zum Ende.
Oh, das wollte ich
ja. Ja, aber ganz bist du noch nicht entlassen. Wir haben nämlich noch eine Schnellantwort.
Okay.
Ende. Und wir geben dir zwei Begriffe und du sagst, was dir denn näher ist.
Gibt es bei mir in der Show auch. Heißt bei mir entweder oder, Katz oder Koda.
Katz oder Koda. Radiostudio oder Bühne?
Radiostudio, definitiv. Ich habe ein Radiogesicht.
Ja, kann jeder sich ein Bild machen. Sonnenurlaub oder Städtetrip?
Sonnenurlaub, Sommer, Strand und Meer.
Mikrofon oder Telefon in der Leitstelle?
Eieiei, komm ey. Mikrofon.
Mikrofon. Hochzeitsrede oder Trauerrede?
Trauerrede, ganz deutlich.
Frühaufsteher oder Nachtmensch?
Nachtmensch, oh, am produktivsten. Glas Wein dazu und eine Beerdnis.
Okay, mal schauen, wenn wir jetzt mit der Stadt vorankommen, dass wir dann früh das auch noch rauskitzeln aus dir. Ja, lieber Jürgen, ich sag mal ganz herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke, für deine vielseitige Arbeit, deine Begegnung mit Menschen und dein Leben in Weiden.
Danke.
Der Dank geht natürlich auch wieder an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke fürs Reinhören. Hinterlasst gerne euer Feedback mit Sternen bei Spotify und Co. Und wenn ihr mal selber Gast sein wollt oder Vorschläge habt, schreibt uns an info@weidenpodcast.de. In diesem Sinn freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt
Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.